Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist mir eine Freude, für euch heute ins Wort Gottes zu schauen, mit euch gemeinsam. Und ich begrüße auch alle die, die uns vielleicht online zuschauen im Livestream. Seid mit uns verbunden. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie mit aufschlagen oder ihr liest mit. Der Bibeltext steht da vorne, er ist nicht so lang heute. Aber er hat es in sich. Er steht im 1. Timotheusbrief im Kapitel 6, die Verse 17 bis 19. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Danke, Vater, dass du uns dein Wort gibst. Ja. Ehren dich dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und wir bitten dich, dass du unser Herzen berührst mit deiner Wahrheit in Jesu Namen. Amen. Jetzt seid ihr gefragt, wer denkt von sich, dass er ziemlich sparsam ist? Wer hält sich für einen sparsamen Menschen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die mutigen 10 waren das, okay. Wer würde von sich sagen, dass er sehr großzügig ist? Wow. Amen. Cool. Wer würde von sich sagen, dass er sehr reich ist? Hätte ich jetzt gedacht, dass das weniger sind. Aber dann kann ich ja über den Text predigen. Sonst hätte ich ja heimgehen müssen, wenn da keiner reich ist. Ne? Denn der spricht ja hier zu denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben. Also, ja, ihr ahnt es schon, es geht heute so ein bisschen über Geld und es ist ja immer, na, wieso müssen die in der Kirche über Geld predigen? Aber ich sage euch auch, der Herr Jesus hat ganz schön häufig über Geld und Besitz gesprochen. Das ist spannend, weil es auch so einen großen Platz in unserem Leben einnehmen kann. Und das hat der Apostel Paulus natürlich auch gewusst und deswegen hat er ein paar Verse weiter vorher im Vers 10 dieses Kapitels geschrieben, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Es geht also im Umgang mit dem Thema Geld nicht nur jetzt an die richtig Reichen. In Klammern, wir sind in unserem Land wahrscheinlich alle ziemlich reich im Vergleich zu anderen Ländern. Aber es geht auch um unsere Lust, mehr zu haben und mehr zu bekommen. Also dem Geld hinterherzurennen, hier ist der Geldgier. Irgendwie ahnen wir, es gibt irgendwie diesen gesunden Umgang mit Geld und mit Geld verdienen und einen gesunden Umgang mit Reichtum. Und es gibt einen kranken Umgang damit und etwas, was aus dem Ruder läuft, wenn man der Geldgier verfällt. Und das Thema wollen wir uns ein bisschen anschauen, natürlich auch ein bisschen breiter als nur das Thema Geld. In der EFG Ochsenfurt sind wir in diesem Jahr intensiv unterwegs, dieses Thema Nachfolge und Jüngerschaft ja auch für uns neu zu erleben. Und wir wollen das Wesen Gottes kennenlernen und gemeinsam auch in engen Beziehungen, in seiner Nähe und Gemeinschaft leben. Und wir wollen dadurch oder hoffen dadurch auch eine Veränderung in vielen Lebensbereichen in unserem Leben, da wo das für dich auch relevant und dran ist, Veränderung erleben, Befreiung erleben, wo das dran ist. Und auch bei dem Thema Geld und Besitz, da wirst du nur Veränderung erleben, wenn du Gott vertraust. Es geht nicht ohne Gottvertrauen. Es geht nicht mit einer Checkliste, die EFG hier verschickt und du machst das zu Hause alles, wird nicht klappen, sondern du brauchst eine intensive Nähe zum Herrn. ihn kennenlernen, seine Werte, seinen Charakter annehmen, sich verändern lassen. Das Tolle ist, das macht Gott, wenn du in seiner Nähe bist, dann tatsächlich für dich. Du musst es gar nicht selber machen. Es passiert, wenn du ihm dein Herz öffnest. Und Gott sehnt sich so sehr danach, dass du dein Herz ihm öffnest, dass du in seiner Nähe bist, weil er hat offene Arme für dich. Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott mich lieb haben möchte, aber ich sage dir das in seinem Namen, er hat dich unendlich lieb, jede und jeden heute Morgen hier, egal was du für ein Background hast, was du, wo du stehst im Leben, was du vielleicht für schwierige Sachen erlebst oder erlebt hast, was du über dich selber denkst oder was andere über dich denken, Gott hat offene Arme für dich, er liebt dich, er möchte, dass du in seiner Nähe lebst. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Möglich ist es, weil Jesus für uns gestorben ist. Kreuz, davon haben wir gesungen vorhin schon ein paar Mal. Das ist die Botschaft, die wir hier gerne predigen aus der Bibel. Aber das Highlight heute, das Thema ist, darfst du mal zeigen, befreiende Großzügigkeit. Wie kommen wir hier aus so einem dürren Umgang mit dem Thema zu so einem überfließenden, blühenden Umgang damit, nicht mal so. Und ich habe es mal in drei Punkte eingeteilt. Das ist jetzt keine Überraschung, dass es drei Punkte sind. Und ihr könnt mal mitlesen. Ich wollte mit euch mal gucken, wie kommen wir von einer Mangelmentalität zu einer Erbenidentität. Da liegt ein wichtiger Schlüssel drin. Das möchte Jesus, dass du diesen Change erlebst. Zweitens, wie kommst du, ich hoffe, es sind keine Germanisten heute hier, ne? Es sind ja alles so tolle Worte, die es gar nicht gibt, vom Besitzer-Hamsterrad zu einer Verwalterfreiheit. Wollen Sie anschauen, was steckt dahinter? Und einen dritten Punkt, direkt aus unserem Text heraus, was heißt denn es eigentlich, klug zu investieren? Und wir starten miteinander mit der Mangelmentalität. Das ist nämlich die Falle Nummer eins. In einer Mangelmentalität zu leben, darunter verstehe ich, wenn ich immer denke, ich habe nicht genug. Ich bin zu kurz gekommen. Das Leben hat es schlecht mit mir gemeint. Ne? Woher weiß ich das? Weil ich mich mit anderen vergleiche. Den anderen geht es ja viel besser. Ich muss mich ja nur umgucken. Und da sehe ich andere, wenn ich so viel hätte, wenn ich das und das wäre, das und das könnte, wie die oder der, ja dann wäre mein Leben gut, aber so habe ich nicht genug. Niemand kümmert sich um mich. Und was ist der logische Schluss? Ich muss mich selber um mich kümmern. Ich muss erst mal nach mir schauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich brauche dies und das. Und Leute, ey, so funktioniert unsere Wirtschaft, so funktioniert unsere Werbung. Die macht dir ständig, vermittelt sie dir das Gefühl, dass du dieses und jenes unbedingt noch brauchst. Ihr wisst ja selber, dass das dann, wenn man es irgendwann hat, stellen wir fest, naja, ist ganz cool, aber gebraucht hätte ich es eigentlich nicht. Ne? Ne? Deswegen grundsätzlich mal der Tipp, ne? Wenn du dir überlegst, ah, ich will es unbedingt haben, kauf es nicht gleich, stell es nicht gleich, sondern lass eine Zeit vergehen, bevor du das tust. Und sehr häufig kannst du das hinterfragen und dann machst du das nicht. Aber eine ganz wichtige Konsequenz aus diesem Mangelmentalitätsdenken ist, dass du gar keine Zeit, kein Engagement und auch kein Geld für andere hast. Du brauchst ja alles für dich. Du bist ja zu kurz gekommen. Und daraus kommt dann so ein Lebensstil, der wenig freigebig ist, wenig großzügig ist, dafür eher kleinlich, ja manchmal sogar geizig und manchmal sogar neidisch. Und ehrlich, da ist man unzufrieden. Du kannst in so einer Mentalität kannst du nicht zufrieden sein. Du bist immer unzufrieden. Das merken die anderen Leute auch. Ne? Und im Endeffekt ist es eine Strategie vom Teufel. Und die ist uralt. Schon die ersten Menschen, Adam und Eva, haben sind genau in diese Falle reingetippt. Ne? Als der Teufel zu ihnen sagte, die Schlange, ja, meint es Gott, ich sage es mal in meinen Worten, meint es Gott wirklich gut mit euch? Wenn er euch verbietet, da zu essen. Ne? Und was war denn die Wahrheit? Die Wahrheit war Gottes überbordende, schöne Großzügigkeit in diesem Garten mit allem Pipapo, allen Tieren, allen Pflanzen. Ne? Und eine ganz kleine Einschränkung war da. Und der Teufel hat es geschafft, im Mindset von Adam und Eva das umzudrehen und zu sagen, wir kommen hier zu kurz, wir wollen auch davon haben. Ne? Und diese Folgen kennt ihr. Ich nehme noch ein anderes Beispiel aus der Bibel, was ihr auch gut kennt, die Geschichte von dem Vater mit den zwei Söhnen. Verlorener Sohn, barmherziger Vater. Und wir gucken uns einfach diesen Sohn an, der immer im Haus des Vaters geblieben war, der fleißig war, der gearbeitet hat. Und er, da lesen wir von ihm in Lukas 15, Vers 28, dieser ältere Sohn, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen, als sein jüngerer Bruder wieder nach Hause gekommen ist. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Merkt ihr, was der für Gedanken hatte? Der hatte voll den Gedanken, ich bin zu kurz gekommen. Und es ist tragisch, sein Vater sagte dann zu ihm, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber er hat das nie gesehen. Er hat das nie wertgeschätzt, er hat es auch nicht genutzt. Warum? Ist nicht so ganz klar, aber er versteht, wie er gelebt hat. Immer aus dem, und jetzt kommt diese Bitterkeit. Ich bin zu kurz gekommen. Ne? Wie kann das sein, dass dem anderen so diese Großzügigkeit des Vaters ihn überflutet, sozusagen. Unverdient natürlich. Ne? Und der Vater sagt, hey, das ist doch gar nicht wahr. Du glaubst hier eine Lüge. Meine Großzügigkeit ist für dich immer da gewesen. Du hättest sie immer bekommen können. Und manchmal sind wir so wie dieser zweite Sohn. Dass wir so von dieser Mangelmentalität geprägt sind, dass wir gar nicht erkennen können, wie reich wir von Gott beschenkt sind. Wir haben es vorhin gebetet, wir haben es vorhin gesungen, wie reich uns Gott beschenkt. Und Lukas hat es am Beispiel der Heidelbeeren erzählt, wie im übertragenen Sinn, wie viel Heidelbeeren versteckt und für uns oft, weil wir so drüber trampeln oder es gar nicht sehen, in unserem Leben da sind, als Gottes Geschenke und seine Versorgung. Und Gott möchte, dass du in dieser Identität lebst, seine Tochter, sein Sohn zu sein. So wie in dieser Geschichte von den zwei Söhnen. Immer schon bei Gott, du bist bei ihm, er hat dich angenommen. Und unser Papa im Himmel ist voller kreativer, verschwenderischer Großzügigkeit uns gegenüber. Ich sage euch nur mal ein paar banale Beispiele. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen. Ich bin jetzt nicht so der Gärtner-Typ, ne? Kleinere Auftragsarbeiten muss ich erledigen. Aber ansonsten gibt es so grüne Pflanzen und manche blühen oder so. Ne? Aber manche würden wissen, dass es 380.000 Pflanzenarten auf unserer Erde gibt. Arten. Zum Beispiel eine Tomate ist eine Art. Wie viele unterschiedliche Tomaten gibt es? Ne? Da könnt ihr das mal hochrechnen. Oder du hast auf deiner Zunge Geschmacksqualitäten. Ne? Inzwischen gehen wir von 6 unterschiedlichen Geschmacksqualitäten aus. Und wenn man jetzt sagt, ein Geschmack meinetwegen wie bitter oder süß, kann in einer Intensität von 1 bis 10 geschmeckt werden. Also 1 ist ein bisschen süß und 10 ist Haribo, sonst was. Dann hast du insgesamt 10 hoch 6 Geschmacksintensitäten und Notierungen. Das ist 1 Million. Du kannst also hier zu einem Buffet gehen und kannst davon ausgehen, wenn du eine gesunde Zunge hast, dass du 1 Million unterschiedliche Geschmacksrichtungen wahrnehmen kannst. Und manche, die jetzt nicht alle Farben so gut sehen, mögen mir es verzeihen, aber man kann als farbgesunder Mensch 1 bis 10 Millionen unterschiedliche Farbtöne sehen. Das wäre ja eigentlich gar nicht nötig. Für mich würden ja 5 Pflanzen reichen. Nein, Spaß beiseite, ich genieße auch die anderen, die ich nicht kenne. Aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Gott ist verschwenderisch kreativ und großzügig uns gegenüber. Wir sehen das gar nicht. Und auch du selbst, wie du gemacht bist, was in dir alles an Möglichkeiten und Fähigkeiten schlummert, von deinem Körper, deinen Sinnen, deinen Gedanken, deinen Begabungen, deinen Talenten, deinen Fähigkeiten. Du bist wunderbar gemacht. Und die Spitze von Gottes Großzügigkeit, von der haben wir auch gesungen, das ist Jesus Christus. Im Römerbrief bringt Paulus das auch auf den Punkt. Da lesen wir in Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Gott hat Jesus Christus auf diese Erde geschickt, ist selbst Mensch geworden in ihm, um deine Lebensschuld zu tilgen. Den Tod ist er gestorben, den wir eigentlich alle hätten sterben müssen. Und dadurch sind wir, ja, erben wir das Reich Gottes, das Himmelreich, die Gemeinschaft mit Gott, jetzt schon und in Ewigkeit. Und im Vers 32 steht, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken oder geschenkt werden? Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Also Gottes Großzügigkeit gipfelt in seinem Geschenk von Jesus Christus an dich. Die Frage, ob wir das erkennen wollen und annehmen wollen. Aber wer das tut, der hat die Chance, aus dieser Mangelmentalität in eine Erbenidentität zu kommen. So, als Erben sind wir wie diese beiden Söhne in der Geschichte aus Lukas 15. Wir dürfen in der Gegenwart Gottes, in seinem Segen, in seinem Schutz, mit dem Geschenk der Freiheit von Schuld und Scham und der festen Aussicht auf ein ewiges Leben, so dürfen wir durchs Leben gehen hier. Und wenn du das verstehst und für dich annimmst, dann weißt du, dass du nie wieder aus dieser Angst leben musst, zu kurz zu kommen. Wenn wir verstehen, was wir in Jesus bereits empfangen haben, dann begreifen wir, dass Gott uns aus dieser Mangelmentalität herausreißt und in diese neue Identität als Erben, Miterben Christi versetzt. Und Gottes Wesen ist verschwenderisch großzügig. Wenn du denkst, du verdienst seine Liebe nicht, dann sagen wir dir, du bist geliebt, gewollt und Gott sehnt sich nach dir. Und wenn er Jesus gesandt hat, geschickt hat, ihn aufgegeben hat bis in den Tod hinein, damit du in seiner Nähe leben kannst, warum sollte er sich dann nicht um dich kümmern, was deine Belange jetzt hier, diese täglichen Dinge angeht? Warum sollte er nicht dir das geben, was du wirklich brauchst? Vielleicht ist es für uns manchmal eine Challenge, zwischen dem zu unterscheiden, was wir wollen und zwischen dem, was wir brauchen. Da befreit uns Gott nicht davon. Ne? Das ist ganz klar oft ein Konflikt, dass wir Dinge haben wollen, wo Gott sagt, das brauchst du gar nicht. Ne? Aber ich bin fest davon überzeugt, dass er dir und mir das gibt, was wir brauchen. Das steht im Wort Gottes. Und wenn du spürst, ich bin aber trotzdem in dieser Mangeldenke, ich spüre einen Mangel in einem bestimmten Lebensbereich, dann geh mit diesem Mangel zu ihm. Da gab es doch zum Beispiel in der Bibel auch diesen Jungen, bei der Predigt, die Jesus auf dem Berg gehalten hat und 5000 Leute waren da oder mehr. Und da gab es diesen Jungen mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Ne? Das ist ja auch so eine Mangelsituation. Ne? Und so ein übertragener Kern in der Geschichte ist einfach, dass der Junge hätte sagen können, also das reicht gerade mal für mich und meine Familie, ne? Das gebe ich nicht ab. Sondern die anderen gucken, wo sie es herkriegen. Aber der steht quasi stellvertretend für diesen richtigen Umgang mit dem Mangel. Der geht dann zu Jesus und sagt, ja, das ist das, was ich habe. Schau mal, was du daraus machen kannst. So können wir es auch machen, wie dieser Junge. Wir können mit unserem Mangel auch zu Gott gehen. Denn Gottes Maßstab ist nicht Knappheit, sondern Überfluss. Und das ist in der Geschichte ja auch erkennbar. Am Schluss bleibt noch ein Haufen Fische und Brot übrig. Oder Brot zumindest. Ja, in einem Im nächsten Punkt möchte ich mit euch mal gucken, nachdem wir jetzt gemerkt haben, wir können in so einer Mangelmentalität denken und leben und dann bewegen wir uns auch in so einer unguten Spirale, die sich immer um uns dreht. Und wir können gar nicht frei werden, großzügig zu sein. Oder wir können in dieser Identität als Tochter und Sohn Gottes leben, in dem Wissen, Gott kümmert sich um mich, weil ich bin sein Kind. Er wird mich nicht hängen lassen. Er gibt mir das, was ich brauche. Okay, und dann können wir uns auch überlegen, im zweiten Punkt vom Besitzer Hamsterrad, erkläre ich gleich, was das ist, zur Verwalterfreiheit zu kommen. Ich würde jetzt gerne mal 100 Euro haben. Kann mir jemand 100 Euro geben? Dann könnte man hier vorkommen und mir 100 Euro geben. Na? Na? Ja, das ist ja cool. Schau mal hier. Der Joel gibt mir einfach hier 100 Euro. Ich kenne ihn gar nicht richtig. Ne? Ich meine, wieso war das jetzt so einfach für dich, hier vorzukommen? Die anderen haben jetzt schon ganz schön gestruggelt, mir 100 Euro zu geben. Wieso war das jetzt so einfach für dich, mir 100 Euro zu geben? Ich meine, das ist doch eine Menge Geld.
Weil Gott mein Versorger ist.
Okay. Und warum war es noch sehr einfach? Machst du es auch so, wenn du rausgehst jetzt? Hast du nochmal 100 Euro dabei? Gibst du nochmal 100 Euro? 10 Euro, okay. Also der Joel darf sich hinsetzen. Der hat schon viel gelernt. Aber natürlich fiel es ihm besonders leicht, die 100 Euro ganz schnell abzugeben. Ich habe ihm auch gesagt, du kannst auch gehen. Dann wäre da ein leerer Platz gewesen und ich hätte die 100 Euro losgelassen. Du hättest abhauen können, die 100 Euro mitnehmen können. Und das ist letztendlich symbolisch für die zweite Falle, in die wir reintippen können, nämlich, dass wir glauben, dass alles, was wir haben, er hat ja die 100 Euro gehabt, war jetzt in seinem Besitz, gehört mir. In Wahrheit war es so, dass ich ihm die vorher gegeben habe und gesagt habe, du kannst mir nachher dann mal geben. Und es ist ja kein Problem für ihn, mir die 100 Euro ganz schnell zu geben, weil es war ihm ja klar, die gehören mir gar nicht, die gehören ja dem da. Ne? Die gebe ich ihm jetzt wieder. Muss er sich nicht so groß trennen, ja? Aber ihr versteht, was dahinter steckt. Wenn wir glauben, alles, was wir haben, gehört mir, ist mein Besitz, dann treten wir hinein in dieses Hamsterrad des Besitzens, habe ich es mal genannt. Und das bedeutet, dass ich aus dem Verlangen, dass es mehr wird und aus der Angst, dass es weggeht oder verliert, dass ich es verliere, das ist so mit Besitz, fange ich an, immer mehr haben zu wollen, immer mehr besitzen zu wollen. Und gleichzeitig hört diese Angst, zu wenig zu haben, nie auf. Und das nennt unser Text im Vers 17 eine Hoffnung in etwas Unbeständiges. Also entweder denkst du jetzt, das, was ich besitze, und jetzt weiten wir das mal vom Geld aus. Meine Zeit, die ich habe. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit am Tag. Meine Kräfte, die ich habe. Meine Talente, die ich habe. Meinen Besitz, der jetzt nicht Geld ist. Vielleicht hast du ein Auto, ein Haus. Alles das ist entweder meins oder seins. Und das ist jetzt eine richtig große Aufgabe für euch, zu überlegen, vielleicht ist es ja so, dass alles, was ich besitze, eigentlich gar nicht mir gehört, sondern es gehört dem, der es mir gegeben hat. Dein Leben, deine Kraft, deine Zeit, deine Fähigkeiten, dein Besitz, dein Geld. Und dann lass uns doch mal reinschauen in den ersten Korintherbrief. Das seht ihr da. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Und dann sagst du, ach, ich habe doch 50 Stunden in der Woche geschuftet, damit ich das Geld habe. Das stimmt. Aber dass du arbeiten konntest, ist ein Geschenk von Gott. Andere sind krank und können nicht arbeiten. Und selbstverständlich hat nicht jeder von uns die Superpower, die wahnsinnig viele Freizeit. Eine haben mehr Fähigkeiten als die anderen. Andere haben mehr Besitz als die anderen. Andere haben mehr Geld als die anderen. Und wir tendieren als Menschen jetzt immer dazu, immer das rauszusuchen, wo wir ganz wenig haben. Also nehmen wir mal an, du hast wirklich wenig Geld. Und dann lehnst du dich jetzt schon mal die ganze Zeit entspannt zurück und sagst mir, hier sollen doch hier diese, die sich vorhin gemeldet haben, diese Reichen, die sollen jetzt mal so richtig anfangen, freigebig und großzügig zu werden. Ne? Aber du hast vielleicht nicht so ein dickes Bankkonto, aber du hast vielleicht Zeit. Oder du hast vielleicht eine tolle Fähigkeit, die du einem anderen Menschen zukommen lassen kannst. Und die Frage ist, ist das was, was du nur für dich nutzt? Oder fängst du an, drüber nachzudenken, wie kann ich Gott damit Freude machen? Wie kann ich Gott damit ehren? Denn alle diese Dinge sind, wenn ich die Bibel hier so verstehe, quasi fast wie geliehen. So ähnlich wie die 100 Euro vom Joel vorhin. Ne? Die konnte er mir ganz schnell wieder zurückgeben, weil er wusste, die hat er nur geliehen gekriegt. Oder er wäre abgehauen. Und liebe Freunde, das ist jetzt so eine richtige Lebenschallenge. So, ich glaube, als ich so in der 10. Klasse war oder so, da gab es in der Schule so ein Börsenspiel. Da bekamen wir irgendwie so ein Budget und dann haben wir so Gruppen gebildet und wir sollten irgendwie zeigen, dass wir so investieren können. Und so, das ist ja total schief gegangen. Wir haben nur irgendwelche Aktien gekauft, die wir kannten, so Coca-Cola und Adidas und sowas. Aber die waren in dem Jahr nicht so gut und das war nicht so clever. Also kein so guter Verwalter, aber im Grunde haben wir eine ähnliche Challenge für unser ganzes Leben. Gott gibt uns ein riesiges Budget in vielen Besitztümern, Fähigkeiten, Talenten, Zeit. Und er sagt, du bist die Verwalterin, du bist der Verwalter. Und das geht jetzt richtig tief, denn Jesus möchte, dass du frei bist vom Konsumzwang, frei vom Besitzen müssen. Zum Beispiel, Gott ermöglicht dir ein Auto, aber bist du auch in der Lage, es zu verleihen, ohne ständig Herzschmerzen zu haben? Vielleicht ermöglicht er sogar ein Haus zu besitzen, aber ist das ein offenes Haus, in dem Gastfreundschaft hochgehalten wird, in dem du Menschen dienst mit deinem Haus? Du hast vielleicht beruflichen Einfluss, du hast politischen Macht, du hast eine sportliche Karriere. Wem dient das alles? Warum meinst du, dass Gott dir das gegeben hat? Frag dich das mal. Und es geht Jesus bei dem Thema nicht zuallererst darum, dass jetzt Geld für die Kirche, die Pastoren, die Mission, die Armen gegeben wird, obwohl das alles biblisch richtig und gut ist. Tu es. Aber es geht Jesus zuallererst um dein Herz. Es soll frei sein. Frei sein von dieser unbeständigen falschen Hoffnung, damit es voll sein kann von Gottes Heil, seinem Wesen, seinem Charakter und dem himmlischen Reichtum. Den kannst du ja nur von Gott kriegen. Den können wir nicht hier irgendwie erarbeiten. Und wenn du da einsteigst in dieses Denken, dann könntest du, ich habe es mal so genannt, eine Segensspirale erleben, indem du dich entscheidest, in deinem Leben auf Gott zu hoffen und beginnst, in seine Versorgung zu vertrauen. Und weil du das tust, gibst du mehr, teilst mehr mit Menschen, bist großzügiger. Und dann erlebst du, dass du versorgt wirst und dein Vertrauen wächst noch mehr in Gott. Und du sagst, ist ja wirklich wahr, das ist ja wirklich wahr. Und dann entsteht durch deine Großzügigkeit, egal in welchem Lebensbereich, nicht nur an die Finanzen denken, an die anderen Sachen, entsteht ein richtiger Impact um dich herum. Da, wo du lebst, entsteht Segen, da wirkt Gott hinein. Du berührst Menschen mit deiner Freundlichkeit, die du verschenkst, mit der Zeit, die du investierst, mit der Hilfe, auch mit deinem Geld. Und du selbst erntest eine unwahrscheinliche Freude, weil das ist wie so ein Gärtner, der sagt, ach ja, jetzt acker ich da mal und dann säe ich da mal. Und dann kommt da die Pflanze und dann kommt nicht nur die Pflanze, sondern dann kommt auch die Frucht und die Ernte. Das kannst du auch mit Großzügigkeit, ist wie so eine Saat. Und da kommt auch eine Ernte und du darfst das auch ernten. Ja, ihr kennt alle dieses Bild von diesem Kaskadenbrunnen. Ne? Wenn ja, die oberste Schale quasi nicht so konstruiert wäre, dass sie einfach überläuft, dann würden sich die unteren gar nicht füllen. Aber so ist aus einer Quelle oben, wird viel gefüllt, weil es überfließt. Und so ähnlich kannst du dir das auch in deinem Leben vorstellen, wenn Gott dich füllt und du diese Großzügigkeit, mit seiner Liebe und Großzügigkeit, die begriffen hast, dann gibst du die weiter und dadurch entsteht auch ein Segen für andere Menschen. Aber das geht nur, wie gesagt, wenn ich Zeit mit dem Vater verbringe und ihm lerne, mehr und mehr zu vertrauen. Ich brauche einfach so die Sicherheit seines Zuspruchs, seiner Liebe. Und ich weiß, er meint es uneingeschränkt gut mit mir. Leute, und das ist ja auch unabhängig von unseren äußeren Umständen. Also es kann dir ja an irgendeiner Stelle im Leben auch schlecht gehen. Und die Frage ist, stellt es mein Vertrauen in Gott in Frage? Denke ich dann, der Gedanke liegt ja nahe, dass ich dann denke, jetzt meint es Gott nicht mehr gut mit mir. Aber da dürfen wir festhalten an ihm und wissen, er meint es gut mit uns und er wird uns versorgen. Der letzte Punkt ist, klug investieren. Das ist ja schon, muss man sagen, beeindruckend, wie die jungen Leute von heute bedeutend mehr Investment wissen als ich in der 10. Klasse. Ist heute auch auf jeden Fall notwendig, ganz klar, ne? Und wenn du dich gut schlau gemacht hast, dann investierst du nicht in unsichere, schlechte Anlagen, ne? Wir waren ja auf dem Willow Creek Leiterkongress und da war ich nicht schlecht erstaunt, dass da auch im Markt der Möglichkeiten da auch ein Stand über finanzielles Investment war. Ich war auch ganz glücklich, denn ich habe sogar noch was abgestaubt davon, dieses Brillenputztuch. Tut mir gute Dienste. Und da steht dann drauf, für einen klaren Blick auf wahre Werte. Fand ich ganz lustig, denn es ging um das Investment in Silber und Gold. Also es ist nicht unbedingt so wirklich biblisch, aber es sind, wie ich hier erstmals so richtig bewusst sehe, israelische Gold- und Silbermünzen. Das ist ja dann wieder okay, ne? Spaß beiseite, Ironie aus. Es ist schon wichtig, dass wir richtig investieren. Jetzt im Hinblick auf unsere Altersversorgung zum Beispiel als junger Mensch heute, das ist total okay. Und Leute, es geht nicht darum, dass wir jetzt unter Großzügigkeit verstehen, dass wir alles hergeben, was wir haben. Die Bibel sagt sogar explizit, wenn es um das Geben von Gaben geht, jeder soll das geben, was er kann. Und keiner soll irgendwie sich fromm verpflichtet fühlen, jetzt zu sagen, boah, dann gebe ich alles. ja, das ist auch wahr. Es geht um die Balance in unserem Leben, auch an dieser Stelle. Und ein Teil dieser Balance ist, dass du dich zum Beispiel auch um Geld für deine Familie, dein Alter und sowas kümmern musst. Das ist voll okay. Aber du wirst es klug machen. Du wirst es im Irdischen, was deine Rente angeht, versuchen, klug zu machen. Und hier geht es jetzt darum, dass wir das auch im Geistlichen klug machen sollen. Es steht in Vers 19, im Hinblick auf die Zukunft ist das eine sichere Kapitalanlage, wenn wir nämlich großzügig leben. Das würden jetzt vielleicht die Banker auf dem Stand nicht unbedingt, also wir würden es vielleicht auch unterschreiben, weil es eine christliche Veranstaltung war, aber sie würden denken, lieber in die Goldmünzen. Aber hier steht was anderes. Hier steht, Gutes tun, freigebig sein, Besitz mit anderen teilen. Das ist eine sichere Kapitalanlage, steht da, im Hinblick auf die Zukunft. Okay, das kannst du natürlich nur durchziehen, wenn du an diese Zukunft glaubst, wenn du dir gewiss bist, dass diese Zukunft für dich da ist. Du hast eine Menge Ressourcen, wir haben es vorhin schon festgestellt, ich zähle es jetzt nicht nochmal alle auf, du kennst sie. Das sind Mittel, die dir zur Bewältigung deines Lebens zur Verfügung stellen und das Wort Gottes sagt jetzt, du kannst auch diese ganzen Ressourcen gut oder schlecht investieren. Schlecht nur für dich oder in Hoffnung auf die vergänglichen Güter oder gut. Gutes tun, freigebig sein, teilen. Und die Bibel sagt hier, dass daraus dann der Gewinn des wahren Lebens kommt. Und das ist vielleicht auch schon ein Glimpse auf das ewige Leben, aber es ist schon jetzt das wahre Leben. Denn du wirst dann frei von dieser Macht des Besitzes. Frei von der Macht des Besitzes. Und ein solches Investment, wie es hier beschrieben wird, das bringt schon Frucht hier. Menschen werden mit der Liebe Gottes berührt. Du engagierst dich vielleicht für jemanden auf deiner Arbeit, hast ein gutes Wort für einen Nachbarn oder jemanden, dem du begegnest. Ich merke das manchmal, was ein mutmachendes Wort ausmacht. Es ist unglaublich, wenn es jemandem nicht gut geht und du hast ein aufmunterndes Wort für jemanden. Das ist grandios. So einfach. Und wir machen es viel zu wenig. Und klar, du kannst auch geistliche Dienste unterstützen, hier in der Gemeinde, bei den Missionaren, irgendwo. Und damit multiplizierst du das, was du sonst für dich behältst. Ne? Du gibst es und andere machen daraus viel und es hat einen Einfluss im Reich Gottes. Und du kannst auch einen Gerechtigkeitsausgleich machen mit dem, was du an Besitz hast. Du trägst dabei dazu bei, dass Armen geholfen wird, dass Sklaven befreit werden, dass Kranken geholfen wird. All diese Dinge, die du ja gar nicht machen kannst. Andere können sie machen, wenn du dein Geld auch weitergibst. Dazu machen wir auf jeden Fall auch Mut, weil Gott liebt Gerechtigkeit. Also die ultimative Gerechtigkeit haben wir in Jesus. Ne? Er ist unsere Gerechtigkeit. Aber Gott reagiert total allergisch auf Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Ne? Und wenn du da mit beitragen kannst, Ungerechtigkeiten zu beenden, dann ist das auch ein super Investment aus der Sicht Gottes. Ja, Jesus sagt über das Verhältnis zum Besitz, damit ende ich, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Es ist für Jesus immer, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Angelegenheit des Herzens. Er ist dafür gestorben, dass du ein Herz voll himmlischer Reichtümer haben kannst. Und wir haben mal so eine letzte Folie vorbereitet, die können wir jetzt mal einblenden. Das sind einfach so Vorschläge, die lassen wir jetzt einfach auch mal stehen. Werden wir jetzt gleich noch ein Instrumentalstück hören und ihr könnt euch vielleicht einfach mal inspirieren lassen, welche Art Investment vielleicht auch für dich spannend wäre. Und ich bete zum Schluss mit uns. Danke, Vater, dass du ein ultimativ großzügiger König und Gott bist, dass du uns beschenkst und dass wir wissen, uns wird nicht mangeln. Du bist unser guter Hirte, Jesus, und du sorgst für uns, Herr. Auch in schwierigen Lebensumständen dürfen wir darauf vertrauen. Und wenn es jetzt um unseren irdischen Besitz geht, Herr, dann bitte ich dich, dass du uns aus diesem Mangeldenken herausführst, hinein in deine Identität, in die Identität als deine Kinder. Dass du uns befreist davon und vielmehr, dass wir erleben dürfen, welcher Segen frei wird, wenn wir deine Großzügigkeit erben. Hilf uns dabei in Jesu Namen. Amen.